Ja, vor 150 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, gab es einen Gastredner, der hat über Apostelgeschichte Unterricht gegeben. Und ich kann mich an wenig erinnern, was er damals gesagt hatte, aber er sagte Folgendes. Er sagte, bete nicht dafür, dass Gott dein Leben gebraucht. Da war ich ein bisschen verwirrt. Was soll das heißen? Natürlich soll er mein Leben gebrauchen. Und dann fuhr er fort und er sagte, sondern bete dafür, dass Gott dich brauchbar macht. Das habe ich nie vergessen. Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber wenig sind die Mitarbeiter, wir können davon ausgehen, dass er Mitarbeiter sucht. Dass er natürlich uns einsetzen will in seine Geschichte und seine Heilsgeschichte in dieser Welt. Aber bevor er das tut, muss er uns brauchbar machen, muss er uns vorbereiten. Und zwar deswegen, Peter Reed kann nur das Vergängliche erzeugen. Ich kann nur das Vergängliche bewirken. Und wenn etwas ewiges Bestand hat in meinem Leben, muss Jesus es wirken. Sobald das Christsein oder den Dienst des Herrn darauf beschränkt ist, was menschlich möglich ist, da ist es kein Christsein mehr. Es ist frommer Humanismus. Denn Gottes Wirken in dieser Welt ist unersetzbar für seine eigenen Ziele. Ich habe einen Freund, der hat an eine renommierte theologische Hochschule studiert. Da hat er einen Bruder aus Afrika kennengelernt. Sie waren 4 Jahre miteinander in dieser Hochschule. Und mein Freund hat ihn gefragt, ja, du bist 4 Jahre jetzt in meinem Land. Was hat dich am meisten beeindruckt? Und dieser demütige, aber klare afrikanische Bruder hat Folgendes gesagt. Er sagte, wenn ich ehrlich bin, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie viel Christen ohne Christus zustande bringen können. Ich muss vorsichtig sein. Ich habe gelernt, meinen Dienst in Christus selbst zu gestalten, und zwar manchmal ohne Christus. Und es ist vergänglich, es wird nicht für die Ewigkeit gelten. Gott braucht nicht unbedingt meine Fähigkeit, aber er braucht meine Verfügbarkeit. Für die allmächtige Wirksamkeit Jesu Christi. Denn sobald Peter Reed versucht, geistlich zu sein, ist er nicht, und zwar deswegen, weil er es versucht hat. Der geistlich ist in meinem Leben, ist der Geist Gottes. Und er bewirkt das Ewigliche. Petrus war mit Jesus 3 Jahre unterwegs. Was für Erfahrungen hat er gemacht? Er hat die ganze Lehre Jesu mitbekommen. Auf jede Liste in den Evangelien erscheint sein Name zuerst. Aber Jesus hat einen letzten Schliff. Petrus hatte eine Erfahrung nötig, was Jesus in Lukas 22 anspricht. Und er sagte in Lukas 22, 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben oder zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Ich war in Israel auf einer Studienreise und wir fuhren einen Hof vorbei und da war ein Landwirt auf dem Feld und es war Erntezeit. Und er hat diese Weizenähren vom Feld genommen und da hat er ein Stück so Felsboden auf seinen Acker und er kam und hat sie geschlagen gegen diese Felsboden und da fielen dann die Weizenkörner weg. Den Rest hat er verbrannt. Dann hat er diese Weizenkörner auf dem Boden zerstreut, damit sie trocken würden. Und dann holte er einen Esel aus der Scheune und er nahm diese Esel und der Esel lief über diese Weizenkörner, hoffentlich nichts dazu getan, und hat sie zermalmt unter seine Füße. Und dann nahm er einen Schaufel an einem Nachmittag, wo es einen starken Wind gab, und da ist die Spreu weggeflogen und er hatte zerbrochene Körner auf dem Boden. Er brachte sie seine Frau hat Mehl draus gemacht und die Familie ernährt. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Du brauchst diese letzte Schliff. Du brauchst diese letzte Vorbereitung. Und das war alles unter der Obhut Gottes. Denn das, was Gott nicht verhindert, erlaubt er für seine Ehre und anderen zum Segnen. War das wirklich notwendig, was Jesus hier gesagt hatte? Satan hat begehrt, euch zu sieben oder zu sichten wie den Weizen. War das wirklich notwendig? In Petrus sein Fall schon. Petrus war von der Art, sobald man sagt, das kannst du doch nicht, Ärmel hochkrempeln und ich werde ihnen beweisen, dass ich das doch kann. Und in Lukas 22, 21, es heißt, nach 3 Jahren Bibelschule mit Jesus, die Jünger haben sich gestritten, wer für den Größten zu halten sei. Boah, meine Güte, 3 Jahre Bibelschule. Und das ist das Ergebnis. Und ich ahne, man hörte die Stimme Petrus über alle andere. Denn es heißt in Markus 14, Petrus hat sogar gesagt, Herr, es mag sein, alle andere hauen ab, ich nicht. Und man hätte gedacht, dass Jesus sagen würde, endlich jemand mit Hingabe. Endlich ist jemand leidenschaftlich dabei. Er war vollkommen unbeeindruckt. Er sagte, Petrus, der Hahn wird heute krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Anders gesagt, Petrus, du kannst das nicht. Petrus hätte sagen können, gut Herr, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Dein Wort gilt okay. Aber nee. Sobald du jemandem wie Petrus sagst, das kannst du nicht, wird er es erst recht versuchen, das zustande zu bringen. Und er ging, folgte Jesus an diese frühen Morgenstunden bei seinem Verhör und hat ihn 3-mal verleugnet. Das 3. Mal stellte er sich unter einen Fluch sogar. Ich kenne ihn nicht. Und Petrus hat sich auf den Weg gemacht, das Richtige zu tun, und dann hat er genau das Falsche getan. Er hat das getan, wozu er dachte, dazu bin ich nicht fähig. Das würde ich niemals machen. Und er scheiterte, und zwar mächtig, an sich selbst. Und es heißt in Lukas 22, er ging durch die dunklen Straßen Jerusalems und hat bittere Tränen gegossen. Liebe Freunde, wir werden unendlich mehr durch unsere Tränen lernen als durch unsere Lachen. Jesus hat nicht geweint. Jesus war nicht schockiert, er wusste die ganze Zeit, das steckt in Petrus sein Herz. Aber Jesus war nicht enttäuscht. Petrus, sein Selbstverdammnis kam daher, er hatte ein Herz voller Selbstgerechtigkeit. Er dachte, es mag sein, dass anderen das tun, aber nicht ich. Eben sein Selbstvertrauen war gewurzelt in sein, oder sein Selbstverdammnis war gewurzelt in sein Selbstvertrauen. Ich kann das. Sobald wir uns auf menschliches Können verlassen, um Gottes Ziele zu erreichen, ist unser Scheitern versichert. Und das ist mein Problem. Und wie oft muss Jesus mich durch diese Lektion durchziehen? Wir sprechen nicht darüber heutzutage. Es geht um Begabung entdecken, es geht um gementort zu sein, es geht um Leidenschaft und, und. Aber man spricht über sowas nicht. Und deswegen ist dieser Weg manchmal sehr, sehr einsam. Petrus litt unter einer Krankheit, die tief in dem Menschenherzen steckt, und diese Krankheit heißt Selbstbetrug. Paulus hat es auf den Punkt gebracht, Galater 6, Vers 3, wer meint etwas zu sein, wenn er doch nichts ist, betrügt sich selbst. Und das Wesen des Selbstbetruges ist, ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Man ist blind. Und deswegen ist der Weg der Befreiung manchmal chaotisch, manchmal voller Tränen, wenn man dahin geht und macht genau das, wozu man nicht für fähig gehalten hatte. Wir wohnen am Bodensee, es ist eine wunderschöne Gegend, wir haben viel Landwirtschaft, vor allem Weinanbau und Obst. Es gibt ein paar Äcker, aber da, wo Weizen oder anderes angebaut wird. Und wenn ich im Winter ein gewisses Acker vorbeilaufe, diese weise, tüchtige schwäbische Bauern, sie zerstreuen Gülle. Versteht ihr das Wort? Mischt. Das zerstreuen sie auf dem Feld und ich laufe vorbei und bekomme, sagen wir mal, ein bisschen Landluft. Das ist ein gutes Trainingseinheit. Da laufe ich vorbei, also Atem einhalten und dann vorbeilaufen. Och, ich bin kein Landwirt. Ich weiß nur, diese Landwirte haben es fertiggebracht, etwas aus der Vergangenheit zu nehmen, und zwar was stinkt. Und sie bilden damit eine Kultur für zukünftiges Wachstum und sie bereiten eine Ernte vor. Mein Leben gleicht dieser Acker. Gott ist sehr sparsam. Und er vergeudet solche Erfahrungen nicht, wenn wir daraus lernen wollen, wenn wir ein lernfähiges Herz haben. Ich habe das Ganze auf der Schwäbischen Alb einmal erzählt. Eine alte Frau kam auf mich zu. Sie sagte, ja, Herr Ried, haben Sie Martin Luther an dem Punkt gehört? Ich sagte nein und dachte gleichzeitig, aber Sie werden mir gleich sagen. Und sie sagte, der Teufelsmist ist Gottes Dünger. Vergiss es niemals. Ich habe Dankeschön gesagt. Wenn man Petrus in diese letzte Woche vor der Kreuzigung Jesu kennengelernt hatte und beobachtet hatte, man hätte gedacht, aus dem wird nichts. Aus dem wird nichts. Guck mal, was er gerade veranstaltet hatte. Jesus hat eine lange Sicht auf mein Leben und dein Leben. Er wusste schon von Petrus seine Zukunft. Er sagte, wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Gott sei Dank, ist nicht ein Tag in meinem Leben als Gotteskind das Allerentscheidende, wenn es um meinen Fehler geht. Jesus hat eine lange Sicht. Jesus ist ein Hardcore-Optimist. Er weiß, was er aus einem Menschenleben machen kann. Und er wusste wohl, was er aus Petrus machen konnte. Und in diesem Chaos, in diesem Schlamassel, sagt man, da war Jesus sogar am Werk. Ich komme aus dem Bundesstaat Minnesota, da ist das Wetter sehr extrem. Sie sagen, in Minnesota, da haben wir zwei Jahreszeiten, Winter und Straßenreparatur. Und wenn Gabi und ich unterwegs sind, es ist unvermeidbar, da müssen sie irgendein Highway richten und reparieren und so weiter und so weiter. Du fährst diese Baustellen vorbei und da ist Chaos, da ist ein Haufen, da ist ein Loch. Oft heißt es hier umgehen und so weiter und so weiter. Und manchmal steht ein Schild bei dieser Baustelle, es heißt Vorsicht, Männer bei der Arbeit. Nun, ich weiß, das ist manchmal zweifelhaft, aber hier muss man ein Schild über Petrus sein Leben stellen. Vorsicht. Gott bei der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe was vor mit diesem Mensch und du bist versucht und Petrus war selbst versucht zu denken, mit mir ist aus. Und vielleicht sitzt jemand hier heute Nachmittag, der genau an diesem Punkt ist. Vorsicht, Jesus bei der Arbeit. Wir haben Johannes 21 und diese Begegnung zwischen Jesus und die Jünger, vor allem Petrus. Und Johannes schrieb sein Evangelium am Ende des ersten Jahrhunderts. Der war der allerletzte. Und es ist, als ob er daran gedacht hatte, ach, die Gemeinde Jesu, sie brauchen dieses letzte Ereignis. Wenn man Johannes 20 liest, die letzten zwei Verse, Verse 30, 31, das ist eine gute Zusammenfassung für das ganze Johannesevangelium. Aber der letzte Kapitel wurde noch nicht geschrieben. Gott sei Dank. Was ist aus Petrus geworden? Gott sei Dank. Der letzte Kapitel ist nicht in deinem Leben oder in meinem Leben geschrieben. Wenn ich heute am Leben bin, dann hat Jesus was vor. Und die Tatsache, dass Jesus Petrus hier in diesem Kapitel erschienen ist, zeigt mir automatisch, Jesus wollte, dass Petrus vorwärts geht. Bei Jesus war das so, seine Zukunft war unendlich wichtiger als seine Vergangenheit. Liebe Freunde, deine Zukunft mit Jesus ist unendlich wichtiger als deine Vergangenheit. Und wir lesen in Vers 3, Simon spricht zu den anderen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Petrus war so am Ende. Der könnte gar keinen Fisch fangen. Das ist das Wunder des leeren Netzes. Jesus musste diese Jünger beibringen, es hängt nicht mit deiner Fähigkeit zusammen in meinem Reich. Es hängt nicht mit deinem Können, nicht mit deinem Wirken, sondern mit meinem. Und spricht Jesus zu ihnen, Vers 5, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antwortete ihm, nein. Jesus hat eine Frage 35 Mal in den Evangelien gestellt, gezielt an eine Person bei einer bestimmten Angelegenheit. Philipp, Johannes 6, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und. Eins weiß ich, Jesus hat niemals eine Frage gestellt, weil er eine Informationslücke hatte. Er hat nach Erkenntnis nicht gesucht, er suchte aber nach ein Bekenntnis. Und die Antworten auf seine Fragen offenbarte eine Herzenseinstellung, die er ans Licht bringen wollte. Kinder, habt ihr was zu essen? Sie antworteten nein. Die Netze sind leer. Und genau darum ging es. Er führte Petrus in diese Erkenntnis Christi, er füllt die Netze. Er sagt, werft die Netze auf der andere Seite, da haben sie 135 oder 153 Fische gefangen. Sie ziehen diese Netze volle Fische ans Land und da stand Jesus da, Feuer und seine eigenen Fische, alles war vorbereitet. Er hatte ihre Fische gar nicht nötig. Jesus Christus hat niemals notwendige Beziehungen, sondern immer nur freiwillige Beziehungen. Es ist viel besser, zu dem zu gehören, der mich nicht braucht, aber mich will, als zu dem, der mich braucht, aber mich nicht unbedingt will. Jesus will uns. Und er will uns benutzen. Aber zuerst muss er uns diese wichtige Lektion beibringen. Er füllt meine Netze. Er füllt mich. Petrus, sein Ego war zerschmettert. Wir kommen in Apostelgeschichte 2 zu diesem Pfingstereignis. Der Heilige Geist kommt, Jesus wird gegenwärtig in seine Gemeinde, auch in Petrus. Und sobald Jesus durch seinen Heiligen Geist in Petrus gegenwärtig war, da heißt es in Vers 14, Apostelgeschichte 2, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme. Und du denkst, bloß nicht. Der Großmaul, der will das nochmals versuchen. Aber sein Leben war voller Jesus. Und er hat seinen Mund aufgemacht und 3000 haben sich bekehrt. Und das, was uns sehr, sehr ermutigt, ist Folgendes. Jesus hat sich mächtig verherrlicht, gerade an dem Punkt, wo Petrus so furchtbar versagt hatte. Damit jeder weiß, das ist Jesus. Wir kennen Petrus wohl. Gottes allmächtige Wirksamkeit ist wie Wasser. Sie fließt immer bergab und sammelt sich am tiefsten Punkt. Und wo ein Mensch demütig genug ist zu wissen, ich kann nur das Vergängliche bewirken. Jesus muss das Ewigliche bewirken. Er muss es zustande bringen. Wer das weiß, ist ein gesegneter Mensch. Und der größte Segen, den Gott ein Mensch geben kann, ist diese Erkenntnis, wie sehr er Jesus braucht. Das ist ein gesegneter Mensch. Jesus zerstört nicht meine Einzigartigkeit, gar nicht. Petrus war Fischer von Beruf. Er kannte sich in diesem Geschäft aus. Aber Jesus musste Petrus zu diesem Punkt bringen. Petrus dürfte sich nicht auf sein Können, seine Einzigartigkeit, seine Begabung stützen. Er musste lernen, täglich und in jeder Situation mit der allmächtigen Wirksamkeit Jesu Christi, der in ihm wohnte, rechnen. Sein Selbstvertrauen wurde zu einem Gottvertrauen. Er kam leer und wurde von Jesus erfüllt. Die Geschichte mit Petrus in Apostelgeschichte geht gleich weiter. In Apostelgeschichte 3, da geht er in den Tempel rein, da gab es ein Gelähmte, der hat gebettelt. Petrus lief mit Johannes vorbei und sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf und gehe. Und der wurde geheilt. Und alle Menschen umherum staunten über diese Wirksamkeit Petrus. Und endlich mal hatte er seinen Moment in Rampenlicht. Siehst du, ich bin doch der Größte. Was war Petrus seine Antwort drauf? Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was sieht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ich war es nicht, sagte Petrus, es war Jesus. Und das ist der Urschrei jeder christlichen Mitarbeiter Gottes. Nicht ich, sondern Christus. Und interessanterweise kam diese Berufung Jesu in Petrus sein Leben, in Johannes 21, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Es kam, nachdem er sein Versprechen gebrochen hatte, nicht gehalten hatte. Weil Jesus wusste wohl, es kommt auf meine allmächtige Wirksamkeit in deinem Leben an, nicht dein Können. Petrus kam leer. Ich kann das nicht, meine Netzen sind leer, ich bin leer. Gott kann das nur füllen, was leer ist. Und wenn ein Mensch zu diesem Punkt kommt wie Petrus, jetzt weiß ich, ohne Christus bin ich nichts, kann ich nichts. Und so die Einladung heute bei dieser letzten Veranstaltung ist, komm, auch zerbrochen. Komm in Tränen. Komm mit leeren Händen. Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich preise den Herrn, wenn jemand hier an diesem Punkt ist. Diesen Punkt kenne ich persönlich sehr wohl. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott uns nicht dort lässt. Er will nur, dass unser Selbstvertrauen zu einem Gottvertrauen wird. Er will nur, dass wir erkennen, ich kann das Vergängliche, aber nur Jesus kann das Ewigliche bewirken. Er will, dass wir erkennen, ja, ich bin einzigartig mit Persönlichkeit und Begabung, aber ich darf mich doch nicht darauf stützen. Sondern Jesus will dadurch bewirken, und zwar das, was ewig Bestand hat. Oswald Chambers brachte einen guten Satz, als er sagte Folgendes. Er sagte, sei vorsichtig, dass du nicht auf das Acht gibst, was du einmal warst, wenn Gott aus dir machen möchte, was du niemals sein könntest. Sei nicht so mit deiner Schwäche beschäftigt. Sei mit der Stärke, mit der Gegenwart, mit der Treue Jesu beschäftigt. Mir wurde gesagt, als Missionare auf dem Missionsfeld vor dem Zweiten Weltkrieg gingen sie normalerweise mit dem Schiff, nicht mit dem Flieger. Und manchmal war das so am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Missionare wurden ausgesandt und sie nahmen ihr eigenes Sarg mit. Es wurde erzählt, dass manche Familien eine Beerdigung für diese Missionare bei der Aussendung gehabt haben, weil sie wussten, sie kommen nie wieder heim. Gott sucht eine neue Generation. Gott sucht eine Generation von jungen Menschen, die bereit sind, ihr Sarg mitzunehmen. Die bereit sind zu sagen, ich lege mein Leben hin. Ich stelle mich dir, Jesus, bedingungslos zur Verfügung. Du darfst das wirken in mir, was ich nicht kann. Hier bin ich. Am Ende dieser Einheit möchte ich bitten, dass wir aufstehen und ich möchte beten. Und am Ende dieser Einheit möchte ich bitten, dass wir 30 Sekunden innehalten. Der wichtigste Punkt bei einer Predigt bei mir ist der Punkt, an dem ich aufhöre zu sprechen. Und wenn man eine Gelegenheit hat, mit dem Herrn selbst zu sprechen. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, Vers 24, mein Leben ist nicht der Rede wert. Es geht nicht um mich. Und so wollen wir heute am Ende der Einheit einfach in der Stille vor ihm kommen. Und eine Antwort auf Jesu Reden geben. Lass uns das in der Stille tun. Und dann bete ich zum Schluss. Ab jetzt. Vater, ich danke dir so sehr, dass unsere Zukunft mit Jesus unendlich wichtiger ist als unsere Vergangenheit. Und ich danke dir so sehr, Jesus, dass du aus solchen Menschen wie Petrus, solche Menschen wie wir, Gefäße machst, die zwar leer sind, aber bereit sind für deine allmächtige Wirksamkeit. Herr, wir bitten dich heute Nachmittag, mach uns brauchbar, um deines Namens willen. Amen.